Kapitel 23. Isan. Schatten und Masken. Es gibt Tage, die fühlen sich an wie das Einatmen vor einem Sprung. Man steht still, doch alles in einem weiß, dass man bald fallen wird. Diese Tage waren solche. Baldurs Tor lag vor uns, lebendig, laut, selbstzufrieden. Die Stadt tat, was sie immer tat. Sie lebte weiter. Händler priesen Ware an, deren Herkunft niemand hinterfragte. Karren rumpelten über das Kopfsteinpflaster, Möwen schrien über dem Hafen, als gäbe es keine Eisenkrise, keine verschwundenen Handelsrouten, keinen Eisenthron, der im Schatten die Fäden zog. Doch wir wussten es besser. In 2 Tagen würden wir uns mit Jahera und Khaled treffen, mit weiteren Hafnern, die noch nicht tot oder enttarnt waren. In 3 Tagen sollten wir gemeinsam mit Ixar, Montolio und sogar den Zentarim ins Unterreich aufbrechen, um herauszufinden, weshalb kein Eisen mehr aus der Tiefe an die Oberfläche gelangte. 3 Tage. Allein der Gedanke daran ließ mich nachts länger wach liegen, als ich zugeben wollte. Das Unterreich war für uns alle Neuland. Keiner von uns hatte je einen Fuß in diese Tiefe gesetzt. Ein Netzwerk aus unendlichen Tunneln, so hatte man es uns beschrieben, ein Reich unter der Welt, das sich jeder klaren Vorstellung entzog. Gefahren, die nicht benannt werden konnten, weil sie noch niemand von uns gesehen hatte und vielleicht auch nicht überlebt hatte. Und doch führte unser Weg dorthin. Wir waren uns sicher, beinahe beunruhigend sicher. Der Eisenthron war der Drahtzieher hinter der Eisenkrise. Nicht irgendein Händlerkartell, nicht ein einzelner Verräter, sondern ein System. Die Hafner hatten Spione ausgesandt, Menschen, die bereit waren, ihre Gesichter, ihre Namen und vielleicht ihr Leben zu riskieren, um mehr herauszufinden. Doch bislang war nur eines zurückgekehrt: Schweigen. Um nicht an diesem Schweigen zu ersticken, nutzten wir die Zeit. Luna verschwand fast augenblicklich in der Bibliothek, als wäre sie dorthin gezogen worden. Bücher waren für sie kein Zufluchtsort, sie waren Werkzeuge, Waffen gegen Ungewissheit. Lynn folgte ihr, leise, selbstverständlich. Ich beobachtete, wie sie zwischen den Regalen verschwanden, und fragte mich, ob Wissen wirklich immer Schutz bot oder manchmal nur neue Abgründe öffnete. Als sie zurückkehrten, war es spät. Staub lag auf ihren Ärmeln, und ihre Augen trugen diesen besonderen Glanz, nicht den der Freude, sondern den der Erkenntnis, die man nicht mehr ablegen kann. Sie erzählten uns vom Unterreich, nicht als Ort der bloßen Finsternis, sondern als etwas zutiefst Lebendiges. Es gebe dort zahllose Lebewesen, Pflanzen, Pilzgeflechte, die sich wie Adern durch das Gestein zögen. Leuchtende Pflanzen, die Höhlen in fremdartiges Licht tauchten, so dass Dunkelheit dort eher eine Abwesenheit von Bekanntem sei, als völlige Schwärze. Die Berichte stammten von Trini Blauhimmel, einer reisenden Halbelfe, deren Mut entweder bewundernswert oder töricht war, vielleicht beides. Sie schrieb, das Unterreich sei kein einzelner Ort, sondern viele. Eine zweite Welt unter unserer Welt. Luna sprach von riesigen violetten Würmern, die sich durch Stein und Erde fraßen und dabei das Unterreich selbst erweiterten. Von gigantischen Vögeln, deren Knochen außerhalb ihrer Körper lagen. Ein Exoskelett, das sie zugleich schützte und entstellte. Von Pilzgeflechten, die nicht nur wuchsen, sondern handelten. Es gebe dort humanoide Pilzwesen, Pilzmänner, wenn man den Begriff vereinfachen wolle, mit eigenen Gemeinschaften, eigenem Denken. Doch am meisten beunruhigten mich die Orte, an denen die Magie selbst nicht mehr gehorchte. Sie durchstreife das Unterreich wie Windstöße, schrieben die Berichte unberechenbar, unstet. Sie sähe Chaos, sie verforme, was sich ihr nähere. Und dennoch existierten dort Biomen, die man von der Oberfläche kannte. Wälder, Meere, Wüsten, Canyons, gigantische Tropfsteinhöhlen, so weit und hoch, dass selbst Drachen darin Platz fanden. Während Luna sprach, formte sich in meinem Inneren ein Bild, das ich nicht mehr los wurde. Kein Abgrund, kein Loch, sondern eine Welt, die unter der unseren atmete und vielleicht älter war als alles, was wir kannten. Welxi hörte still zu, doch ihr Geist war woanders. Der Verlust hatte sie gezeichnet. Almi, ihr Vertrauter, war im Kampf gegen die Gestaltwandler gefallen, und sein Tod hing wie ein Schatten über ihr. Doch Welxi war niemand, der Schatten akzeptierte. Sie bereitete ein uraltes Ritual vor. Ich erinnere mich an den Geruch, Kräuter, Erde, Rauch, an die Stille, die sich senkte, als hätte selbst die Welt den Atem angehalten. Und ich erinnere mich an den Moment, als Almi zurückkehrte. Nicht spektakulär, nicht mit Donner oder Lichtblitzen, sondern leise, persönlich, wahr. Das Wiedersehen war voller Umarmungen, Knuddeln, Tränen, Leben, das sich gegen den Tod behauptete. Ich wandte mich ab, nicht aus Missgunst, sondern aus Ehrfurcht. Vielleicht, dachte ich, ist Hoffnung manchmal nichts weiter als ein Wesen, das man zurückholt. Ich selbst suchte das Licht dort, wo es am nötigsten war. Am Haldentor, im Norden Baldurstors, stand das Hospiz. Kein prächtiger Bau, kein heiliger Ort im klassischen Sinne. Nur ein Haus, in dem Menschen lagen, die zu wenig Gold und zu viel Leid hatten. Heilermeister Peiden musterte mich lange, als ich meine Hilfe anbot, als wolle er prüfen, ob ich verstand, worauf ich mich einließ. Ich heilte 5 Menschen von Krankheiten, die sie seit Jahren quälten. Fieber, das nicht weichen wollte. Lungen, die sich anfühlten wie Stein. Weitere 6 ließ ich durch meine Zauber von Wunden genesen. Verletzungen, die man ihnen niemals im Tempel genommen hätte, weil sie den Preis nicht hätten zahlen können. Jeder Blick, jede Hand, die meine berührte, brannte sich ein. Und jedes Mal stellte sich dieselbe Frage. Wie kann Licht durch Hände fließen, die das Erbe Baals tragen? Am Morgen darauf saßen wir in der Taverne Elfensang. Brot, warmer Dampf, Stimmengewirr. Jahaira und Khalid saßen uns gegenüber. Aufmerksam, wachsam. Wir erzählten ihnen alles. Unsere Herkunft, unsere Gemeinsamkeit, dass wir Sprösslinge Pals sind. Ich sah den Moment, in dem es in Jahairas Augen ankam, den winzigen Riss in der Fassung. Doch sie blieb sitzen. Sie hörte zu. Wir sprachen von dem göttlichen Funken, der in uns ruht, und von unserer Vermutung, dass jemand genau diesen Funken sammelt. Deshalb die Kopfgeldjäger, deshalb der Ritter mit dem Totenkopf. Wir erzählten von Lynn, davon, dass sie unsere Schwester ist, von der Liste, die sie einst in der Behausung Sarevox gefunden hatte. Eine Liste mit Namen, unseren Namen, ihrem, Silkes, Helaris. Und von den Namen, die bereits durchgestrichen waren. Keiner von uns musste erklären, was das bedeutete. Später liefen wir den Kionta entlang. Das Wasser trug das Licht der Sonne, als wolle es uns trösten. Ich sprach mit Luna über meine Angst, über das Flüstern in mir, über die Gefahr, der Macht nachzugeben, die in unserem Blut liegt. Jahaira hörte zu. Sie widersprach nicht. Sie dankte uns für unsere Ehrlichkeit. Dann begegneten wir dem alten Mann. Er starrte in den Himmel, als sähe er Dinge, die uns verborgen blieben, und lief dabei fast in Welxi hinein. Er sprach von Sternen, die ungünstig stünden, von schlechten Zeiten. Er sagte, er komme von hinter dem Blau des Himmels. Noch heute weiß ich nicht, ob er ein armer Irrer war oder eine Warnung, die wir zu leicht genommen haben. Der Weg zu den Hafnern führte uns zunächst nach Zwillingslied. Schon der Name klang wie eine Erinnerung an etwas, das man einmal gekannt, dann aber vergessen hatte. Die Straßen dort waren enger, die Häuser standen dichter beieinander und die Gespräche wurden leiser, je näher man ihrem Ziel kam. Als hätten die Mauern Ohren und als wüssten sie, was wir suchten. Von dort aus gelangten wir weiter zum Würmweg, wo Dantelons tanzende Axt lag. Von außen wirkte sie harmlos. Eine Taverne wie viele andere. Doch ich hatte gelernt, dass gerade solche Orte selten das waren, was sie vorgaben zu sein. Die Tür öffnete sich knarrend, Stimmen und der Geruch von Bier schlugen uns entgegen, und hinter der Theke stand Dantelon. ein junger Zwerg, ohne Bart. Ich blieb stehen, starrte. Mein Weltbild geriet ins Wanken. Ein Zwerg ohne Bart fühlte sich falsch an, als hätte jemand einen Satz begonnen und mitten im Wort aufgehört. Dantelon bemerkte meinen Blick und grinste breit, offensichtlich nicht zum ersten Mal mit diesem Effekt konfrontiert. Wir kamen ins Gespräch. Er erzählte mit sichtlichem Stolz von seiner Axt, die über der Theke hing, die tanzende Axt. Ich zeigte ihm unseren Wisch- und Wegwedel, ein unscheinbares, aber überaus praktisches, magisches Werkzeug, das Staub und Schmutz wie von selbst beseitigte. Er war beeindruckt, wenn auch eher aus Neugier als aus Ehrfurcht. Schließlich erwarb ich einen magischen Schild. Kein prunkvolles Stück, aber eines, das mich künftig besser vor feindlichen Angriffen schützen würde. Und kaum war der Handel abgeschlossen, begann die Axt zu tanzen. Oder, nun ja, sie wackelte. Ein wenig, schwebend. Als hätte sie selbst kurz überlegt, ob sie der Legende gerecht werden wollte. Dantelon strahlte. Ich nickte anerkennend. Manche Wunder müssen nicht groß sein, um echt zu sein. Doch wir waren nicht zum Staunen hier. Unter dem Laden führte eine unscheinbare Treppe hinab. Je tiefer wir stiegen, desto kühler wurde die Luft. Der Keller war schlicht, aber sauber, und an der Tür warteten Worte, die nur jene kannten, die sie kennen sollten. Die Vögel zwitschern heute laut. Einen Herzschlag lang geschah nichts, dann die Antwort: Sie singen von Frieden und Freiheit. Die Tür öffnete sich. Jonathan erwartete uns. Allein. Schon dieser Umstand ließ etwas in mir erstarren. Wir hatten eine ganze Gruppe Hafner erwartet. Er begrüßte uns freundlich, fast erleichtert, als hätten wir ihn aus einer unangenehmen Lage befreit. Er berichtete von der Mission, von einem Desaster, davon, dass der Eisenthron sie entdeckt habe, dass alle anderen tot seien. Getötet. Von Doppelgängern. Während er sprach, wanderte mein Blick durch den Raum. Ich sah Regale, Kisten, nichts Auffälliges, und gerade das war es, was mich beunruhigte. Zu ordentlich, zu vorbereitet. Velxi stand neben mir, und ich spürte, wie sich ihre Haltung veränderte. Sie hörte nicht nur zu, sie lauschte zwischen den Worten. Als Jonathan endete, war es einen Moment lang still. Dann sagte Velxi ruhig: »Das stimmt nicht!« Jonathans Gesicht veränderte sich. Nicht schlagartig, nicht grotesk. Es war subtil, ein Verlust von Menschlichkeit, ein Schatten, der über seine Züge glitt. Sein Blick wurde kalt. In diesem Augenblick wusste ich, wir waren in eine Falle getreten. Die Luft schien zu kippen. Aus den Schatten traten weitere Gestalten hervor. Doppelgänger. Ihre Bewegungen waren falsch, als hätten sie ihre Körper nicht ganz verstanden. 7 an der Zahl. Der Boden war präpariert, Öl glänzte im schummrigen Licht. Krähenfüße lagen verstreut, bereit, jeden unachtsamen Schritt zu bestrafen. Ich reagierte instinktiv. Mein magischer Speer war für genau solche Kreaturen geschaffen. Ich riss ihn hoch und stieß zu, noch bevor Jonathan sich ganz bewegte. Der Treffer saß. Heiliges Licht fraß sich in sein Fleisch, ließ es zischen und reißen. Er schrie. Ein Laut, der nichts Menschliches mehr an sich hatte. Der Kampf explodierte. Lin setzte sich in Bewegung, schnell, entschlossen, und rutschte aus. Für einen Augenblick glaubte ich, sie würde fallen. Stattdessen ließ sie sich flach werden, robbte durch das Öl wie ein Regenwurm, kam direkt vor ihrem Gegner wieder auf die Beine und streckte ihn nieder. Präzise, ohne Zögern. Ich kämpfte weiter, stieß, parierte, spürte den Widerstand fremden Fleisches an meiner Waffe. Einer der Doppelgänger versuchte zu fliehen. Ich warf meine Harpune. Sie traf ihn, bohrte sich in seinen Körper. Das Seil spannte sich. Ich zog. Er bewegte sich nicht. Ich stemmte mich dagegen, spürte, wie das Seil in meine Hände schnitt, doch er war zu schwer, zu fest verkeilt. Dann kam Velxi. Sie zögerte nicht. Sie sprang an das Seil, packte es mit beiden Händen und riss mit einer Kraft, die aus mehr als nur Muskeln geboren war. Der Doppelgänger wurde vom Regal gerissen, stürzte krachend auf den Steinboden. Etwas knackte. Dann war er still. In seiner Hand brannte eine Zündschnur, eine Granate. »Granate!« rief jemand, vielleicht ich selbst. Die Zeit verlangsamte sich. Ich sah das Feuer, hörte mein eigenes Blut rauschen. Lin hob die Hand, sprach die Worte, und eine magische Hand erschien aus dem Nichts. Sie packte die Granate und schleuderte sie aus dem Raum. Die Explosion folgte sofort. Eine Hitzewelle rollte durch den Keller, ließ die Luft flimmern, ließ meine Haut brennen. Staub rieselte von der Decke. Doch wir standen noch. Keiner von uns war gefallen. Als der Rauch sich verzog, war es vorbei. Jonathan lag am Boden, bewusstlos, gefesselt. Der Hinterhalt war abgewehrt. Doch der Sieg schmeckte bitter. Denn wenn dies hier eine Falle gewesen war, dann bedeutete das nur eines. Die übrigen Hafner waren entweder tot oder gefangen. Die Handschuhe, die einer der Doppelgänger getragen hatte, gehörten Jonathan, dem echten Jonathan. Lin erkannte sie sofort. Magische Handschuhe, die das Klettern erheblich erleichtern. Sie nahm sie an sich, schweigend. Wir verließen den Keller. Die tanzende Axt lag wieder still hinter uns, als hätte sie all das nie gesehen. Jahera und Khalid nahmen den gefesselten Doppelgänger in Empfang und versuchten, Informationen aus ihm herauszupressen. Ich hörte kaum hin. Baldurs Tor empfing uns wie immer. Laut, gleichgültig. Wir kehrten zurück, um uns vorzubereiten. Auf den Abstieg. Das Unterreich wartete. Und während ich diese Zeilen schreibe, frage ich mich nicht mehr, ob wir hinabsteigen werden, sondern nur noch, was von uns zurückkehren wird.